Hallo alle zusammen, Lasse aus dem Schnitt hier mit einem kleinen Einschub noch vor dem Intro. Ganz, ganz ungewohnt, aber wir haben vergessen, im Cast über eine ganz bestimmte Sache zu sprechen, über die wir immer sprechen, wenn sie stattfindet, nämlich den Charakter-Contest. Genau, den Beliebtheitswettbewerb der Charaktere, der seit 2010 fast jedes Jahr im Conan-Forum ausgetragen wurde. Letztes Jahr hat er pausiert, dieses Jahr 2024 ist der Charakter-Contest zurück in ganz neuem Gewand als Charakter-Contest Cross. Das bedeutet, er ist diesmal Cross-Plattform und zwar zwischen unserem Discord-Server und unserem Instagram-Account. Also dieses Jahr nicht im Conan-Forum, sondern auf unserem Instagram-Account instagram.com/connews und unserem Discord-Server connews.org/discord. Da kriegt ihr einen Invite-Link, wenn ihr auch auf diesen Server rauf wollt. Und es verhält sich dieses Jahr so im Charakter-Contest, dass seit dem 1. Mai fast jeden Tag neue Gruppen starten um 8 Uhr abends. Es gibt 64 Charaktere, die sich auf 10 Gruppen aufteilen. 6 dieser Gruppen finden bei Discord statt, mit jeweils 8 Charakteren, und da kommen Erstplatzierte und Zweitplatzierte weiter. Und 4 der Gruppen finden auf Instagram statt. Dort gibt es 4 Charaktere pro Gruppe und dafür kommt auch nur der Erstplatzierte weiter. Das ist die erste Runde. Wenn wir dann ausgesiebt haben, gibt es Runde 2. In dieser Runde sind dann noch 16 Charaktere übrig, die in 4 Gruppen aufgeteilt werden. 2 Gruppen finden bei Discord statt, 2 Gruppen bei Instagram und pro Gruppe 4 Charaktere, logischerweise. Und es kommt jeweils Platz 1 weiter. Und danach gibt es das große Finale, wo die 4 verbliebenen Charaktere im Finale gegeneinander antreten. Dieses Finale findet auf Instagram und Discord gleichzeitig statt. Und die Stimmen zählen 50-50, also 50% Discord-Wertung und 50% Instagram-Wertung. Wer hier die meisten Punkte am Ende hat, gewinnt den Charakter-Contest Cross 2024 und ist einer der beliebtesten Charaktere der connews.org, ConWiki, ConForum, ConForum, ConNews Discord Community. Wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, gleich am Sonntag, wenn er rauskommt, dann läuft gerade die Gruppe D auf Instagram noch bis heute Abend um 8 Uhr mit Kazuha, Subaru, Kansuke Yamato und Yusaku Kudo. Wenn ihr da jetzt also den Podcast noch hört und auf Instagram dabei seid, könnt ihr jetzt noch abstimmen. Wenn ihr das etwas später hört, dann guckt einfach auf diesen beiden Plattformen nach, vor allem auf unserem Discord, da kriegt ihr alle Informationen, auch über die Instagram-Gruppen. Das ist, dann funktioniert quasi so als Hub. Und da könnt ihr dann den restlichen Monat über Mai 2024 jetzt noch gucken, welche Gruppe gerade am Laufen ist und für welchen Charakter ihr dann abstimmen könnt. Hoffentlich ist euer Favorit noch dabei, wenn ihr jetzt zum ersten Mal davon hört. Und ihr könnt ihn noch supporten oder ihr findet sonst einen anderen Charakter. Macht gerne mit beim Charakter-Contest Cross 2024 auf instagram.com/connews oder connews.org/discord für den Invite-Link zu unserem Discord-Server. Wir freuen uns darauf, wenn ihr teilnehmt, und jetzt geht's los mit dem regulären Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 5 2024, in dem wir die News aus dem April 2024 besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Wiebke. Hallo Wiebke.
Hallo zusammen und willkommen im Mai 2024. Ich hoffe, ihr habt Zeit gehabt, den Feiertag in der letzten Woche zu genießen.
Und heute als Gast bei uns mit dabei ist Debbie. Hallo Debbie.
Hallöchen allerseits. Ich grüße alle, die gerade zuhören. Bin mal gespannt, was jetzt mich gleich so im Concast erwarten wird.
Genau. Im Bereich Anime in Deutschland hatten wir erstmal die News diesen Monat, dass ProSieben Max mit einem neuen Rerun von Staffel 1 weitermachen wird. Aktuell liefen ja noch zum Zeitpunkt der News die letzten paar Folgen der 6. Staffel 481, 82, 83. Und da kam dann Anfang April die News, dass es nach diesen Episoden Ende April wieder weitergeht mit der ersten Staffel, der allerersten Staffel, Episode 1, die tödliche Perlenkette, kleiner Mann, ganz groß. Es ging einfach nahtlos weiter, jetzt zum Zeitpunkt des News-Podcasts ist das ja schon in der Vergangenheit. Und ja, das ist jetzt das, was wir bei ProSieben Max im Fernsehen zu sehen bekommen in Bezug auf Conan. Ich habe einige Leute gesehen, die ein bisschen enttäuscht waren, dass jetzt wieder auch Staffel 1 und warum keine neuen Folgen. Aber ich persönlich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz schön, dass Conan zumindest nicht raus ist bei ProSieben Max. Das hätten wir auch haben können, dass da gar nichts mehr kommt und ein anderer Anime kommt, aber zumindest Conan ist noch im Fernsehen in irgendeiner Form. Oder wie seht ihr das?
Ich denke, ich kann dir da auch nur beipflichten. Ja, ich kann ein bisschen diese Hoffnung, die ist ja bei ganz vielen Leuten sehr groß, dass neue Folgen kommen und da wird jede neue Neuigkeit, die das nicht ist, immer direkt verteufelt. Und ich denke aber, dass das nicht richtig ist. Ich finde es gut, wenn Con einen festen Slot hat und auch fest etabliert wird. Und das ist das, worüber man sich freuen kann.
Ich war ein bisschen überrascht gewesen, dass die nochmal einen Rerun machen für Staffel 1, nochmal ganz von vorne anfangen. Ich habe gedacht, der kleine Mann, der wird jetzt eine gewisse Pause einlegen, dass wir den erstmal jetzt, boah, im Laufe der nächsten Monate nicht mehr sehen werden. Und habe dann gedacht, vielleicht im Laufe des Zuges, wenn eventuell, man weiß ja noch nicht, der neueste Con-Film bei uns in den Kinos kommt, eventuell auf Deutsch, Oktober vielleicht wieder rum, vielleicht sogar wieder Halloween, kann ja sein. Da habe ich gedacht, vielleicht kriegt er ja wieder so nochmal eine Erfrischungskur, nochmal für die Leute, die jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, dass neue Folgen dabei sind und sagen, hier, wir fangen nochmal an, Folge 1 und ja, und direkt darauf kommen dann die neuen Folgen, die wir jetzt natürlich auch alle kennen. Und da habe ich vielleicht ist dann die Hoffnung da und da kommen ja direkt in Anschlussfläche nochmal neue Folgen für 2025. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber ich war jetzt überrascht, dass jetzt Staffel 1 jetzt nochmal beginnt. Ich habe gedacht, vielleicht eher so rum, wenn der neue Con-Film in die Kinos kommt.
Ja, ist natürlich auch die Frage, wie lange sie den Rerun machen. Normalerweise schließen sie die Staffeln ja schon ab, aber manchmal hören sie auch mittendrin auf. Ja, muss man mal schauen. Ja, wenn sie jetzt anfangen, bis Oktober, schon ziemlich viel. Die erste Staffel war aber auch lange nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Zuletzt 2000, Ende 2021, Anfang 2022, also ist auch schon wieder 2 Jahre jetzt her. Aber ja, muss man schauen, wie sich das weiterhin verhält, die neuen Folgen, eventuell oder so. Ist ja immer ein großes Gesprächsthema bei den Con-Fans.
Ich müsste mir auch mal wieder Folge 1 reinziehen. Also ich glaube, das müsste ich mal wieder machen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Episode 1 haben die ja ganz toll umgesetzt, aber so richtig die richtige Folge 1, die habe ich mir schon lange nicht mehr gegeben auf Deutsch. Ist bestimmt komisch, das nochmal zu sehen. Ist wirklich jetzt schon sehr lange her bei mir.
Das solltest du auf jeden Fall mal machen. Ein Nostalgie-Run ist immer was Gutes. Deswegen finde ich die Idee, die du hast, halt mit Folge 1 vielleicht rund um den, falls der, wann, wenn, wann auch immer der Film, neue Film nach Deutschland kommt, dann damit nochmal zu starten, um vielleicht den Con-Fan, der im Kino durch Zufall in den Con-Film reingestolpert ist, weil das halt vielleicht präsenter war als der Fernsehauftritt,
Ja.
und die dann sagen, hey, jetzt nochmal ein Rerun. Wie ging das? Läuft das eigentlich noch irgendwo? Und dann halt das googeln und sehen, oh ja, da läuft sogar gerade bald Episode 1 nochmal oder sowas, oder Episode 1 in dem Fall dann nochmal. Also so wäre es halt wirklich cool, wenn sie die Leute wieder abholen könnten, weil dadurch kriegen sie die Leute wieder dazu, auch als Fan im Fernsehen zuzuschauen.
Ja, sehe ich auch so. Habt ihr auch so eine ganz besondere Erinnerung daran an Folge 1? So ein bisschen so dieses Feeling. Also wenn ich das gucke, weiß ich jetzt schon, dann direkt so, bin ich wieder ganz klein, bin ich wieder 12. Und ja, es ist irgendwie, ist schön. Meine Schwester hat das verteufelt. Die hat gesagt, was guckst du da? Das darfst du nicht gucken, du bist dafür viel zu klein. Sie ist 4 Jahre älter, ist natürlich dann ordentlich viel älter in diese Zeitspanne vom Alter her, ja, 12 oder 16 zu sein. Und Mama, Mama, die Debbie guckt Sachen, die darf die nicht gucken. Ach, lass die doch die Zeichentricksachen gucken. Aber da fliegen Köpfe. Ja, das war immer lustig. Aber hat mir ja nicht geschadet.
Also so eine Erinnerung habe ich daran tatsächlich nicht, weil ich überhaupt Episode 1 jetzt genau nicht im Fernsehen geschaut habe. Ich habe tatsächlich eine andere Episode im Kopf, deren Nummer ich jetzt aber gerade gar nicht auswendig weiß, die ich damit so verbinde. Aber es ist ein ähnlicher Gedankengang, so von we wegen, dass man so ein bisschen die Brutalität ja doch schon im Kopf behält oder Assoziation dazu hat. Ja.
Gut, Dann haben wir im Bereich Manga in Deutschland im letzten Monat einen neuen Band-Release gehabt. Yaiba Band 13 ist erschienen am 8. April. Dazu haben wir jetzt noch keinen Themenpodcast gemacht, der kommt aber noch, keine Sorge. Haltet also die Ohren gespitzt. Und ja, dann gibt es weitere News auch noch zum weiteren Verlauf von Yaiba. Es war ja schon bekannt, dass der 14. Band von Yaiba am 9. Juli erscheinen soll. Ein dreimonatiger Abstand diesmal statt 2 Monate. Da hat man sich schon gefragt, komisch, was ist da los? Und jetzt, wo Egmont Manga ihr nächstes Programm vorgestellt haben, ohne einen neuen Con-Sonderband leider, wurden auch die ganzen neuen Termine eingereicht für aus diesem Zeitraum für bereits bestehende Serien. Da hatten wir unter anderem Detektiv Conan 105, der soll am 17. Januar 2025 erscheinen, also gut ein Jahr nach 103. Ja, das ist erstmal so okay, ja, gut, ist jetzt scheinbar der Rhythmus. Aber dann konnte man einen Blick auch in den Buchläden, auf den Online-Plattformen Buchhändlern werfen zu Yaiba, was denn da noch so kommt nach Band 14. Und es ist jetzt so, dass Yaiba umgestellt wird auf Bundle-Releases. Das heißt, am 8. Oktober erscheint nicht einfach nur Band 15, sondern es ist ein Zweier-Bundle, Band 15 und 16 für 14 Euro. Einfach, also keine Preiserhöhung in dem Sinne, es sind einfach die zwei Bände zusammen. Und dann der nächste erscheint erst am 11. Februar, das nächste Bundle, Band 17 und 18. Ja, das ist eine schlechte Nachricht für Yaiba, wie man vorher schon vermuten konnte, als diese News kam. War eigentlich schon allen klar, ja, das macht ein Manga-Verlag nur, wenn es schlecht läuft, weil man die Ausgaben irgendwie raushaben will und wenn man mehr auf einmal druckt, dann gehen die Kosten runter, also man will Kosten drücken und die Serie irgendwie durchkriegen. Und dazu hatten wir dann auch noch bei Egmont Manga nachgefragt und da gab es eine Antwort von Inga Wurzbach von Egmont Manga, die da die verantwortliche Redakteurin ist, für Yaiba. Es ist kein Geheimnis, dass sich Yaiba schon seit Beginn der Veröffentlichung unter unseren Erwartungen verkauft. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, auf die niedrigen Verkaufszahlen mit einem angepassten Veröffentlichungsrhythmus zu reagieren. Die Umstellung auf Doppelpacks hat mehrere Vorteile. Es entscheiden in Zukunft 4 Jahre statt 4 statt 3 Bände pro Halbjahr, sodass Fans der Serie schneller weiterlesen können. Wir hoffen, dass so auch der typische Treppeneffekt entsteht, wenn im Laufe einer Reihe mehr und mehr Leserinnen abspringen, etwas abgeschwächt wird. Außerdem können wir dank den Doppelpacks die Kosten für Lagerung und Versand reduzieren, was uns erlaubt, auf eine Preiserhöhung bei Yaiba zunächst zu verzichten. Ja, technisch gesehen, 4 statt 3 Bände im halben Jahr ist technisch gesehen richtig, aber bisher ist der Rhythmus trotzdem nicht schneller, weil wir ja größere Abstände auch zwischen den Bänden haben. Also ob wir jetzt 4 Monate zwischen 2 Doppelpacks haben oder 2 Monate zwischen jeweils den Bänden. Vielleicht erhöht sich der Rhythmus dann noch in Zukunft, aber aktuell wird es noch nicht wirklich schneller. Ja, und ja, die Doppelpacks hat sie dann auch die Sachen angesprochen. Lagerung, Versand und auch die Druckkosten werden dann kleiner, weil sie eben mehr drucken. Und keine Preiserhöhung ist ja schon mal gut. Aber es ist natürlich super, super schade, dass Yaiba mit den Verkaufszahlen so schlecht ist, dass Egmont zu diesem Notmittel greifen muss.
Ja, finde ich auch irgendwie schade. Ist irgendwie ein Schlag ins Gesicht für den Manga. Wegen so schlecht ist der auch nicht, ja. Klar, wenn du jetzt Con-Fan bist und du stehst auf Fälle und Rätsel und die Organisation und da möchtest du alles weiter wissen, Yaiba ist ja normal. Es ist eine ganz andere Schiene, die Dagoshu damals gefahren ist, ja. Und das war ja auch und ist immer noch in, aber das wissen die Leute wahrscheinlich nicht so richtig, ja. Ist ja immer noch der Comedy, die Schulen, Sachen, die so ausschlaggebend machen, die kämpfen, stärker werden, Freundschaften und dann wieder alles in den Dreck ziehen mit Komik, ja. Das sind ja eigentlich Themen, die ja immer noch up to date sind mit One Piece und My Hero Academica und wie die alle heißen. Aber vielleicht geben die Leute, die das mögen, nicht so wirklich die Chance, weil die denken, ist doch vom Konzeichner. Nee, der kann sowas nicht. Gebe ich mir nicht. Und guck mal, wie alt das ist. Nein, so viel Geld gebe ich dafür nicht aus. Ich denke mal, das hat viele Aspekte, wofür der Scheinbar-Manga gar nicht kann. Und die Leute geben dem wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance, denke ich. Ich bin jetzt bei Band 7 angelangt bisher. Das ist jetzt auch nicht so schnell in meiner Sicht, aber es sind auch andere Mangas, die ich vorher gelesen habe. Aber in Bezug jetzt auf den Doppelband, dass der jetzt so rausgebracht wird, schlecht natürlich für den Verlag, dass es so gemacht werden muss, im Endeffekt, dass das so schlecht läuft. Aber für mich ist das jetzt kein Abbruch. Für mich als Konsument. Ich werde auf jeden Fall kaufen, dieses Doppelpack. Dann habe ich direkt zwei Bänder in einem und habe dann viel zu lesen.
Ja, ich glaube, es ist diese Kombination. Ich glaube eher, die meisten Leute haben einfach von Yaiba nicht erfahren, weil die Werbung auch nicht optimal war unbedingt. Und ich glaube weniger, dass es daran liegt, dass sie so sagen, ah, es ist vom Detektiv Conan Zeichner, aber Action, das heißt, ich gucke nicht rein, sondern ich glaube eher, dass das Problem ist, dass Yaiba eine alte Serie ist, die keine Nostalgie in Deutschland hat. Anders als zum Beispiel Egmont hat ja auch Mila Superstar als so eine große Edition rausgebracht, und das ist halt so, ja, Emila Superstar ist halt so einer der frühen Anime-Klassiker in Deutschland, was man halt kennt und sowas. Und ich glaube, weil dieser Nostalgiefaktor fehlt, plus alte Serie, ist das ein bisschen, ist glaube ich das, was vor allem die Verkäufe ein bisschen gedrückt hat. Und man hat halt nicht sofort in Con Werbung gemacht. Band 100 hatte ja zum Beispiel keine Werbung für Yaiba, leider. Aber ist natürlich auch die Frage, wie viel bringt diese Werbung am Ende von dem Band? Ja, also ich glaube, da ist das Problem einfach alte Serie plus keine Nostalgie gleich. Und das kann dann halt die deutschen Käufer so mit, ah, den Autoren kenne ich, kaufen. Ich glaube, das funktioniert halt nicht so gut. Man hat das auch gesehen bei Egmont Manga, sie hatten Kyokai no Rinne. Das war ja die zweitaktuellste Serie von Rumiko Takahashi, die man ja viel kennt durch Ranma und Inuyasha. Aber die hat sich auch nicht gut verkauft, und Egmont hat dann auch irgendwann Doppelpacks dazu machen müssen und dann irgendwann Dreifachpacks. Und ich glaube, die letzten Bände waren Vierfachpack.
Da tue ich jetzt aber reingrätschen. Also sagst das jetzt mit dem Manga von ihr. Ich hab den auch, ich liebe Ranma und Inuyasha. Ich liebe das volle Kanne. Ich lese auch zurzeit die neue Edition von Ranma ein halb. Ja, ich finde die ganz toll, ja. Endlich erfahre ich das Ende. Aber ich habe diese Serie, ich habe das überhaupt nicht gehört, überhaupt nichts gesehen von, und das ist total an mir vorbeigegangen. Eigentlich möchte ich das sehr gerne lesen, aber ich vergesse das immer wieder, weil ich, wie du gesagt hast, kaum Werbung für war, ja. Ich vergesse das, weil mich keiner daran erinnert, dass es da ist, ja.
Ja, vielleicht geht es einigen Detektiv-Con-Fans dann mit Yaiba auch so, wenn sie vielleicht nicht regelmäßig connews.org lesen, was sie tun sollten. Dann kriegt man das vielleicht gar nicht mit oder hast es schon wieder irgendwie vergessen.
Ja.
Und es ist auch meine Erfahrung in den Buchläden. Also ich habe hier so drei Buchläden, die Manga anbieten, und einen, was so ein Comic-Nerd-Geschäft ist, wo halt nur solche Sachen angeboten werden, riesige Manga-Regale. Und bei all diesen Buchhandlungen war es regelmäßig so, dass an den Release-Tagen Yaiba einfach nicht da war und ich musste dann irgendwo im Internet bestellen. Und wenn es dann nicht mal in den Regalen steht, das ist natürlich jetzt nur meine persönliche Erfahrung mit den Buchläden, aber sonst haben die eigentlich alles. Also Con ist immer da. Also da war das nie ein Problem bisher, aber bei Yaiba irgendwie, Also ich glaube, Yaiba hat einfach. Das ist halt so ein Kreislauf. Dann läuft es halt nicht gut, weil die Leute es nicht kennen, und dann ist es nicht so präsent. Und wenn es nicht so präsent ist, dann kennen es auch weniger Leute, dann kaufen es auch weniger Leute. Und das ist dann. Und so weiter und so weiter. Also ich finde es immer noch sehr toll, dass Egmont Manga dieses Risiko eingegangen ist. Und ich finde es auch toll, dass sie den bis zum Ende durchziehen. Also man muss dazu sagen, eine Serie einfach abzubrechen, das machen Manga-Verlage nur ganz, ganz extrem selten, wenn es wirklich unfassbar schlecht läuft. Und wie gesagt, Rine haben sie damals in Vierer-Packs rausgeworfen. Einfach nur bitte, wir wollen damit fertig sein. Also Yaiba wird schon zu Ende gebracht. Wir sind ja jetzt auch dann bald fast zu Ende. Sind ja nur noch nach Februar 25 sind es da nur noch sechs Bände. Also das wird schon weitergehen, aber ich finde es trotzdem toll, dass Egmont diesen Versuch gewagt hat. Und jetzt gilt es halt für die Fans von Yaiba, also neue Auflagen wird es dann wahrscheinlich nicht geben. Das heißt, wenn ihr eure Sen Serie, eure Sammlung voll haben wollt, solltet ihr zum Release direkt kaufen, bevor es irgendwie vergriffen ist und ihr dann nur noch über irgendwelche dubiosen Reseller dann eure Sammlung voll machen könnt. Also die Fans von Yaiba, die es jetzt noch gibt, die sollten sich sputen, dann die Erstauflage zu bekommen, solange es sie noch gibt. Weitere wird es wahrscheinlich nicht geben, aktuell.
Ja, ich bin ja tatsächlich Ich habe ja aber bisher nicht gelesen. Also ich glaube, ich habe reingeschaut, aber für mich ist, ich weiß nicht, mein Interesse an Action und auch mit, ich weiß, dass es auch einen weiblichen Hauptcharakter gibt, aber der richtige Hauptcharakter ist männlich. Und ich weiß nicht, ich bin nach Naruto mit sowas eigentlich ein bisschen durch, könnte ich böse sagen. Einfach weil es mich nicht so anspricht. Es ist irgendwie nicht mein Genre gewesen und dann spricht mich auch dann doch da an der Stelle der Zeichenstil, der alte Zeichenstil von Joshua nicht genug an, um zu sagen, dafür gebe ich jetzt wirklich das Geld aus und hole mir die Manga. Das hat mich tatsächlich am Ende nicht überzeugt. Das heißt nicht, dass es andere nicht überzeugen kann. Und ich denke halt auch, dass, wie gesagt, das Thema Werbung schlecht gelaufen ist im Endeffekt. Wahrscheinlich hätte man mehr Leute dazu gekriegt, wenn man es ein bisschen besser getimed hätte. Aber nichtsdestotrotz kann man jetzt nur hoffen, dass es wirklich, so wie du gesagt hast, lassen bis zum Ende durchziehen. Das werden sie wohl auch tun und dass die Fans, die es von der Serie gibt, dass die dann auch alle Bücher bekommen, die sie für ihre Sammlung haben wollen.
Der Zeichenstil, der verändert sich aber noch im Laufe der Bände. Also das sieht man ganz stark. Also der wird dann ein bisschen neuerer, falls dich das
Ja.
interessiert.
Naja, wie gesagt, das Genre ist Shonen und Action. Wie gesagt. Es ging ja jetzt auch nicht darum, quasi mich
Genau.
also überzeugen kann ich mich immer noch lassen, dann kann ich immer noch gucken, ob ich die Bände zusammenkriege. Aber bisher hat es mich nicht, sagen wir mal, meine Aktivierungsenergie ist immer noch zu hoch, was benötigt werden würde, um den Kauf zu tätigen.
Oder es gibt ja auch noch die E-Books, also dann, wenn das dann vielleicht vergriffen ist.
Ja, genau. Solche Möglichkeiten gibt es.
Ist der Kontenzeichner egal, einfach holen.
Wenn ich Millionär wäre, du, Debbie, dann. Und ganz viel Platz für Bücher, weil das ist auch.
Ja.
Ne?
Ja, der Platz. Da manche brauchen eine Zweitwohnung.
Ja, wenn Con noch viel länger weiterläuft, dann auf jeden Fall irgendwann.
Ja.
Denn zum Beispiel in der spoilerfreien Zone hatten wir jetzt im letzten Monat einen neuen Release vom Con Hauptmanga. Band 105 ist erschienen. Er enthält 10 Kapitel und als extra Skizzen, Designs und ein Q&A mit Gushō Aoyama, was damals zum Release von Kapitel 1100 gemacht wurde. Das wurde jetzt hier abgedruckt. Und dazu gab es noch eine limitierte Bundle-Auflage für 1265 Yen, also ein bisschen mehr als das Doppelte. Gab es noch ein Notizbuch mit Ursprungsskizzen aus dem Anfang der Serie und auch aus dem Verlauf der Serie zu einigen Charakteren, wo man dann auch so erfahren hat, dass Professor Agasa ursprünglich Mori mit Nachnamen hieß und vielleicht Rans Großvater hätte werden können, bevor das geändert wurde. Also
Interessant.
ganz nette Ideen. Ja, und das ist natürlich die Frage, bringt das eigentlich mal Manga zu uns nach Deutschland? Ich würde mich da. Die Hoffnung ist natürlich da, aber weiß man nicht. Was Egmont Manga auch nach Deutschland bringen könnte, ist die Heiji und Kazuha New Selection. Wir hatten ja da in den letzten Podcasts auch drüber gesprochen, ein neuer Heiji und Kazuha Sonderband konzentriert sich auf die Bände 86 bis 102, 30 Kapitel, 8 Fälle. Eigentlich fast alles mit Heiji, außer ein großer Fall wurde ausgelassen und die Klassenfahrt nach Kyoto, aber sonst ist da alles drin, quasi. Dann neue Film-Manga gab es auch wieder. Die kamen ja noch nie nach Deutschland. Anime-Film-Comics. Es gibt sie in Japan weiterhin. Diesmal zum Film 24 die Gesamtausgabe. Dann das Character Visual Book. Das gab es vor 10 Jahren schon mal zum 20. Jubiläum. Ist jetzt zurück zum 30. Jubiläum mit 50 neuen Seiten zu Charakteren, noch mehr Charakteren und neue Infos und zu den neuen Filmzeichnungen. Und noch Edutainment-Manga. Also viel von dem ist für uns in Deutschland nicht so relevant, aber Band 105 hat ja schon einen Termin. Und die Heiji und Kazuha New Selection ist ja auch immer ein Kandidat. Der Heiji und Kazuha die erste Selection ist ja aktuell der letzte Sonderband, der in Deutschland erschienen ist. Ich hatte vorhin schon gesagt, leider bei der aktuellen Lizenzankündigung von Egmont Manga nichts Neues dabei im Bereich Sonderbände, aber vielleicht in einem halben Jahr kommt das ja dann die nächste Chance. Ja, der neue Band ist auch mal wieder erfolgreich gestartet, hat so seine 300.000 Verkäufe in der ersten Woche und auch danach noch stark. Mit der limitierten Bundle-Edition kommt dann ja auch noch pro Band mehr Geld rein. Also das läuft weiterhin alles super und dann müssen wir mal schauen, wie es dann aussieht, wenn der Band bei uns erscheint im Januar 2025. Oder wenn ihr ihn jetzt schon jetzt lesen wollt, im DetectiveCon Weekly. Speaking of Sachen, die nicht so gut beworben werden. Das DetectiveCon Weekly. Es gibt es immer noch und man kann da alle aktuellen Kapitel lesen, die im Band 105 drin sind und die auch darüber hinausgehen. Das heißt, wenn ihr jetzt schon den Band lesen wollt, dann könnt ihr euch die Kapitel da holen.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, was Japan alles bekommt und wie groß das Ganze aufgezogen wird. Dieses Character Visual Book wäre wahrscheinlich wirklich was, was man als Fan vielleicht gerne hätte. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr ansprechend. Ich würde natürlich auch, wenn ich mal in Japan wäre, so einen Blick in diese, das ist ja dann für Grundschulleser quasi, gedachten Weltgeschichtenbücher reinwerfen. Der Zeichenstil sieht natürlich ganz anders aus, so ein bisschen mit diesen, irgendwie, keine Ahnung, das Gesicht wirkt schmaler. Ich weiß auch nicht, was genau anders ist am Zeichenstil, aber ich hätte gerne einen Blick da reingeworfen, einfach mal, um zu schauen, wie sowas so aussieht. Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ja, sind schon wieder sehr interessante Sachen, die da aufgezählt sind. Und ja, die Hoffnung, dass zumindest mal ein neuer Sonderband, Hijikazu, würde sich halt anbieten, nach Deutschland kommt. Aber die Verhandlungen, das wissen wir auch, sind auch immer alle sehr, sehr schwierig und sehr langwierig. Und da muss man echt hoffen, dass das alles rechtzeitig geschieht, sodass es vielleicht dann wirklich auch zu so einer Art Bundle wieder zum Film käme. Das wäre halt cool, wenn man ein ähnliches Konzept versuchen könnte, wie es in Japan der Fall ist.
Diese Kazuma Heiji Selection, also wenn ich Egmont wäre, würde ich es natürlich versuchen, noch schnell zu holen, falls dann noch der Film kommen sollte auf Deutsch in den nächsten Kinos, dann passt das doch so gut zusammen, ja. Dann können direkt Fans, auch sich direkt sagen, boah, jetzt kommt da noch die neue Selection raus, da gucke ich mir jetzt den neuen Film an und dann kann ich mir auch die neue Selection reinziehen. Also ich würde das an deren Stelle versuchen, noch rechtzeitig zu bekommen.
Ja, aber wenn der Film dieses Jahr noch kommt, dann wäre das jetzt schon zu spät. Weil dann hätten sie es jetzt schon ankündigen müssen.
Aber mich persönlich würde natürlich total Band 105 mit diesem Notizbuch interessieren. Also, falls jemand zuhört, shut up, take my money. Also könnt ihr sofort an mich abtreten. Also das hätte ich furchtbar gerne, dieses Buch dabei. Ist bestimmt sehr schön. Und für jeden Fan ist das auch irgendwie ein Muss, das dann zu haben. Also, naja, auf jeden Fall. Wenn es kommt, dann würde ich das auf jeden Fall kaufen. Sehr gerne sogar.
Auch eine schöne Sache zum 30. Jubiläum der Serie.
Ja, total.
Mit den frühen Skizzen und so aus der Anfangszeit.
Ja, ich habe jetzt aber die Bilder gesehen mit diesen vom Film 25, diese Comic-Edition, ja. Wer zeichnet das denn? Weiß das jemand?
Yutaka Abe und Denjiro Maru.
Ach so, also der auch Zero's Tea Time gemacht hat.
Nee, das war Takahiro Arai. Ja, Yutaka Abe, der war ist seit Ewigkeiten Assistent von Aoyama gewesen. Und Denjiro Maru war einer von den Typen, die bei den Short Stories auch geholfen haben.
Ja.
Und die haben dann irgendwann aufgehört, an den Short Stories mitzuwirken und machen dann seit 2012 immer die Filmmanga.
Das finde ich irgendwie interessant, dass das nochmal komplett gezeichnet ist neu. Also nicht nur, dass da aus dem Film so diese Bilder einfach nur angereiht werden, damit das einen Sinn ergibt, sondern es ist ja tatsächlich, so wie es aussieht, nochmal neu gezeichnet. Das finde ich irgendwie nice. Da würde ich mal gerne reingucken, wie das aussieht. Habe ich noch nie gesehen.
Ja, es wird auch viel, also sie zeichnen auch viel neu, aber einige Panels, da merkt man schon, okay, sie haben den Screenshot aus dem Film genommen und dann halt nachgezeichnet, also wirklich buchstäblich.
Ach, das ist ja nicht so schlimm.
Und manche der Hintergründe sind dann auch vielleicht mal so Film-Screenshots mit einem Filter und da hat man dann Manga-Charaktere so drüber gezeichnet und man sieht dann die Grenzen so ganz eindeutig, was ist neu gezeichnet, was ist irgendwie Hintergrund.
Ja.
Also da ist es auch nicht. Und im Neuesten sind auch mal Fotos drin als Hintergründe. Also sie machen sich das da schon ein bisschen leichter als
ich hör schon.
So in den Short Stories oder im richtigen Manga. Aber ja, es ist halt, diese Filmmanga, das ist natürlich ganz interessant, aber es ist für Deutschland natürlich die totale Übersättigung. Also in Japan kann man das vielleicht machen, dass man bringt einen Film raus und einen Roman dazu und die Anime-Film-Comics und einen Filmmanga. Und in vierfacher Ausführung in Deutschland waren wir schon so, wir bringen den Film raus und die Anime-Film-Comics, dafür hat schon nicht mehr gereicht.
Das,
ja. Das war schon nicht mehr profitabel genug, also ja, das ist halt für die Größe unseres Marktes lohnt sich da wahrscheinlich nicht, einen Film in so vierfacher Ausführung bringen.
Haben die das auch mit den älteren Filmen gemacht schon oder jetzt nur bei den etwas neueren?
Die Filmmanga?
Ja.
Nö, das machen die auch. Das haben die inzwischen auch ein paar ältere Filme gemacht. Die machen das immer quasi so abwechselnd. Einen neuen Film und dann mal so einen alten und dann ist ja schon wieder neuer und dann ein neuerer Film. Also jetzt nach Film 25 machen sie zum Beispiel Film 8.
Hätte ich jetzt gern gewusst, ob das auch jetzt zum Beispiel für meine Lieblingsfilme 3 und 4, ob das da auch eventuell solche Comicformen gibt, ja. Hätte ich gerne mal reingeguckt.
Ja, das kann man sehen auf conwiki.org in dem Artikel Liste der Movie Comics Editions. Da gibt es eine Liste mit all diesen Filmmanga.
Ja, da gucke ich mal gleich rein.
Und wo wir natürlich auch ganz, ganz furchtbar gerne reingucken wollen würden, das ist der neue Film. Wir haben ihn jetzt schon öfters erwähnt, aber wir hatten in diesem Monat natürlich auch die News, dass er im Kino gestartet ist in Japan. The Million Dollar Pentagram, wie er mit dem internationalen Titel heißt, am 12. April gestartet, hat auch trotz aller Leute, die gesagt haben, der letzte Film war ja Organisation und jetzt Heiji, das wird ja bestimmt irgendwie Probleme haben, den vorherigen Film zu übertreffen. Nee, tatsächlich nicht. Das Startwochenende locker geschafft und bisher auch sieht es sehr gut aus, dass der Film die 10 Milliarden Yen-Marke schneller knacken wird als Film 26. Da haben wir jetzt zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme noch keine News dazu, aber es könnte in der Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung jetzt schon passiert sein. Also vielleicht habt ihr die News schon gesehen, dass er das schneller gemacht hat. Ja, quasi in allen Punkten, wo Box-Office-Reports reinkamen, war es irgendwie so plus 10% im Vergleich zum Vorjahr, plus 20%. Also die Filmreihe, man sieht immer wieder, es hängt nicht unbedingt davon ab, wer da mitspielt, sondern die Filme steigern sich einfach von Jahr zu Jahr, weil die Marketingmaschine halt so am Laufen ist. Die Filmreihe hat jetzt auch die 100 Millionen Kinokartenverkäufe geknackt, also alle Filme zusammen über die letzten ja, bald 30 Jahre, 100 Millionen Kinokarten wurden verkauft. Das haben bisher nicht viele Serien geschafft in Japan. Godzilla zum Beispiel, der auch ziemlich viele Filme hat. Das Franchise hat es geschafft, aber jetzt eben Conan auch. Und es bleibt auch von den Einspielergebnissen her an den Kinokassen weiterhin eines der größten Franchises in Japan. Die Erfolge hören und hören nicht auf. Und es gibt auch schon eine erste Info zu denen. Also inzwischen muss man sagen, ist der halbe Film irgendwie von irgendwelchen Leuten auf Twitter schon geleakt worden, weil, na klar, passiert ja immer
Ja,
sowas,
aber
aber
muss aufpassen, sonst sieht man hinterher zu viel.
ja, total. Das ist ja mal so, teilweise auch ein bisschen schade, wie manche Leute das dann einfach so ohne Warnung raushauen. Aber die eine Sache aus den Spoilern, die vielleicht noch interessant ist, ist zu wissen, worum es im Film 28 gehen könnte. Aus dem Teaser am Ende. Da hörte man nämlich die Stimmen von Takashi Murufushi und Kansuke Yamato. Und Kogoro durfte auch einmal niesen. Und die sind scheinbar in einem Wald, in einem Schneesturm unterwegs. Also scheinbar der nächste Film mit den Polizisten aus Nagano und Wald und verschneit und vielleicht Berge. Passt ja auch zur Präfektur Nagano. Also vielleicht nächstes Jahr dann im Film 28. Ein Nagano-Trio-Film, aber das ist dann noch ganz viel Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir darauf hoffen, dass der Film vielleicht auch mal irgendwann zu uns kommt. Wie gesagt, gar keine Infos darüber aktuell. DVD, Kino, Streaming, alles keinerlei Infos. Wir haben gar nichts, wie letztes Jahr auch schon. Das heißt, es wird tendenziell dann eher ein Release, dann wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann vielleicht zum selben Zeitraum wie Film 26. Aber wie gesagt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt alles nur Spekulation.
Also eins muss man den Japanern dann lassen, ne? Marketing, dann haben die voll drauf. Also, dass jedes Jahr der Film den anderen toppt, wo eigentlich gesagt wird, das passiert nie wieder. So toll, so klasse, so viele Leute sind reingegangen. Das ist jetzt ein Rekord für die Ewigkeit nächstes Jahr. Oh, der Rekord wurde wieder gebrochen. Und diesmal noch viel mehr. Keine Ahnung, was hast du gerade vorhin gesagt? 10% mehr von den wie davor?
Ja.
Boah. Muss der mal wegtun, ey. Also irgendwas muss ja der Konfilm richtig machen. Sonst wird das nicht so passieren.
Wobei das ja auch ein bisschen Gesellschaftsnormen sind. Also immer größer, immer weiter und so weiter. Das ist ja auch irgendwie der Wunsch von solchen Sachen und als Hype zu gelten. Ja. Ich meine, das führt ja dazu, dass wir gespoilert werden in dem Ausmaß. Also ich fand es teilweise jetzt schon schwierig. Ich meine, wir haben ja extra unsere Unterteilung auf dem Discord-Channel mit Spoiler- und Nicht-Spoiler-Bereich, aber wenn dann teilweise doch schon solche Leaks quasi rüberkommen in den Spoilerbereich, dann kann man, wenn man den Film halt dann doch vielleicht ohne Spoiler gucken möchte, den Film 27 aktuell nicht in den Spoilerbereich reingucken, was ich persönlich dann doch ein bisschen schade finde, wenn die Leute nicht in der Lage sind, das als Spoiler zu markieren und die Leute zu warnen vorher. Ja. Aber das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Ich finde das mittlerweile echt, echt schade. Ich weiß nicht, das hat ja so einen Hype, das bringt ja einen Hype auch mit sich.
Da musst du sowieso, also jetzt schade. Der ganze April, das war ja das reinste Minenfeld. Ja? Da hast du dann eigentlich gesehen, dass du über Social Media überhaupt nichts gucken mehr von konnten, ja.
Ja, genau, also das ist halt, dann musst du es halt so fahren. Aber das bedeutet halt im Endeffekt, dass du dich quasi mit dem Film aktuell nicht über offizielle Newsportale quasi hinaus beschäftigen kannst, und das ist sehr, sehr schade. Und wenn man sowas folgt oder halt auch vielleicht in die Algorithmen so gesteuert hat, dass man solche Sachen in die Newsfeeds gespült bekommt, dann wird man halt auch unfreiwillig sehr schnell gespoilert. Und das ist momentan, ich finde es sehr, sehr, sehr grenzwertig. Das finde ich sehr schade. Und was ich noch bescheuerter finde, ist halt, dass in diesem Artikel geht es um Film 27. Die ganze Diskussion und die Kommentare stellenweise unter diesen Artikeln gehen dann schon um den nächsten Film, der noch so weit in der Zukunft liegt, bis der in Deutschland erscheint. Ich finde es manchmal, als wenn man von einem Hype immer nur zum nächsten geht. So als hätte man den Film jetzt schon gedanklich abgehakt inhaltlich. Okay, ich bin schon gedanklich bei Film 28. Manchmal wäre es auch schöner, wenn es ein bisschen, langsamer und ein bisschen weniger Hype gesteuert wäre und man die Sachen mehr genießen würde.
Ja, aber ich wollte auch gerade sagen, dass das Wort genießen einfach nur, wir sind ja noch gar nicht in den Genuss gekommen, das sehen zu dürfen, richtig, ja. Nur, dass jetzt was Japaner oder was auch immer für Leute ein bisschen geleakt haben oder aufgenommen haben sogar oder bei YouTube reingestellt wird. Ich bin auch mehr so, ich werde ganz gern ein bisschen gespoilert, ja, gebe ich zu, weil ich das unbedingt in der Situation wissen möchte. Aber ich möchte nicht alles wissen. Auch die ganzen Trailer, die rausgehauen wurden, aus japanischer Sicht, das war mir tatsächlich schon wieder ein bisschen zu viel. Ja? Ich habe das Gefühl, ich habe den schon ein Stück halbe Stunde gesehen und gucke dann irgendwann, jetzt Oktober, eventuell den Rest auf Deutsch. Also es ist ein bisschen komisch. Ja. Manchmal ist weniger mehr, finde ich. Ein bisschen. Aber die Promotion, die zeigen, die machen natürlich das Richtige, ja.
Ja, also es kam einem vielleicht so ein bisschen viel vor, aber ich glaube, man hat nicht mehr als 5 Minuten einzigartiges Footage oder so gesehen, also so viel war das nicht. Aber gerade diese Sachen mit so Leaks und Spoilern, das wird halt immer schlimmer in diesem Anime- und Manga-Bereich. Das ist ja auch mit diesen Manga-Leaks von zum Beispiel One Piece, die kommen ja irgendwie schon dann 6 Tage vor Kapitel-Release ist schon die Story-Zusammenfassung da und 5 Tage vor Release das ganze Kapitel. Und dann, und wenn das Kapitel dann tatsächlich in Japan draußen ist, sind schon mal ja alle so, ja, wann ist das nächste Leak, der nächste Leak? Und so, das ist, es wird die immer Leute schlimmer und es ist alles nur noch
die wollen das sofort haben. Und wir, du hast es nicht sofort. Und dann gibt es Leute, die, hier, ich bin Erster, hier, guckt bei mir, ich will die Likes und der eine will schneller sein wie der andere und dann schon wieder, wann kommt das nächste? Und dabei erstmal sacken lassen. Erstmal, das war jetzt aber spannend. Oder, keine Ahnung, Cliffhanger. Das ist jetzt aber interessant. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ja. Aber irgendwie wollen die Leute das heutzutage gar nicht.
Nee, das wird immer schlimmer. Und durch Social Media wird das auch noch immer weiter befeuert. Und so.
Ja, eben weil es diese Hypes unterstützt. Eben weil es größer, weiter und schneller unterstützt. Die Leute profitieren ja davon in der Industrie. Klar, die haben mehr Druck. Aber die verdienen auch mehr. Und deswegen ist es für die ja gar keinen Schaden. Erstmal, in erster Sicht, auf den ersten Blick. Faktisch bedeutet es für die mehr Druck, mehr zeitlicher, also und auch mehr Kritik im Zweifel daran und immer mehr Druck, was auch nicht gesund sein kann für so eine Industrie. Und ich weiß nicht, ob sich die Industrie nicht irgendwann halt auch zerschießt auf eine gewisse Art und Weise, wenn man das, in Japan wahrscheinlich nicht, aber halt auch
diese internationale Bühne. Die Industrie. Die Anime- und Manga-Industrie an sich oder diese Industrie der Leaker?
Ja, ich glaube eher so die Anime- und Manga-Industrie, weil dieser Druck, das zu zeichnen...
Die kriegen davon nichts mit. Also die haben davon keine Ahnung. Die kriegen das nicht mit, wenn das im Ausland passiert.
Ja.
Die kriegen das nur mit, wenn irgendein Idiot auf Twitter, auf offizielle Tweets, in den Replies Bilder aus dem Kapitel, was noch nicht erschienen ist, macht.
Dann das Einzige, was die Industrie immer mitkriegt, ist halt, wenn Autoren quasi dann dafür geflamed werden, bild gesprochen, wenn sie langsam Kapitel veröffentlichen, ne? Oder dass halt der Druck aufhält, dass die neue Inhalte kommen. Also da merkt man halt diesen Druck von, dass man immer mehr will und immer mehr haben möchte, schneller. Das hat man ja gemerkt, viele Autoren sind ja da dran, haben ja damit auch Probleme gehabt. Ich meine, Gosho ist ja auch zurück, hat sich ja auch da zurückgezogen, hat gesagt, es reicht aber so langsam, ich mache das jetzt in dem Tempo, in dem ich es kann. Und das läuft halt.
Aber diesen Veröffentlichungsdruck, das ist ja nicht, hat ja nichts mit Internet zu tun, das war schon immer so.
Ja klar, aber ich glaube, es wird durch das Internet und durch diese Hype-Struktur, die dahinter steckt, halt schlimmer im Zweifel, wenn man da halt sich nicht gegen wehrt. Ich glaube, Gosho hat sich halt auch schon dagegen gewehrt, von daher.
Nee, das glaube ich nicht, weil das ändert ja nichts daran, diese also das, es ist ja nichts mit irgendwie schneller, irgendwie halt ein Kapitel in der Woche war halt auch schon 1980 das Tempo, ne? Also daran ändert sich ja erstmal nichts. Auch mit Leaks und so und Online-Diskussionen.
Okay, ja, solange das nicht passiert, ist alles gut. Nur manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute mehr fordern, als möglich ist. Und halt auch schneller.
Ja, aber ich glaube, da sind die, viele Mangaka sind da, glaube ich, auch gut abgeschirmt vor. Also das viele sind ja gar nicht erst bei Social Media. Und halt, gut, ne, es kann natürlich diese Kritik geben mit Dings, aber das gab's ja, das hatten die ja früher auch schon mit Leserbriefen. Also es gibt ja auch schon früher, kam dann halt bei der Redaktion irgendwie in so ein Paket nur mit Leserbriefen an und heutzutage wird das halt auf Twitter geschrieben, das ist dann.
Also ich glaube, der Schlüssel dazu ist, dass du nicht bei Social Media bist als Autor. Ich glaube, das ist tausend von tausend.
Oder beziehungsweise anonym. Also Gosho Aoyama hat, glaube ich, schon mal gesagt, dass er zum Beispiel auch im Internet oder auf YouTube schon mal, es war im Interview mit Ichiro Oda, was wir auf dem Newsblog haben, übersetzt von Josef Scharnel, ja leider verstorben. Und da haben die auch gesagt, ja, wir gucken auch mal so im Internet nach, ab und zu mal. Und wenn dann irgendwie Leute was erraten haben, dann ist das so, ah ja, ne? Da ändern die dann nichts, weil da hat man es ja aufgebaut, aber sie sagen auch halt, ja, es ist quasi 1 Million Leute auf YouTube irgendwie gegen einen, natürlich kriegen sie es irgendwann raus. Also, also ich glaube, also zumindest wie Aoyama und Oda da in dem Interview gesprochen haben, nehmen die das ganz gelassen. Also das ist ja nur, das bezieht sich ja nur auf Theorien und da wahrscheinlich irgendwas mit Leaks und Kritik. Ich glaube, dann so erfahrene Mangaka sind da einfach irgendwann drüber. Also sie sind dann einfach so Ichiro Oda und Gosho Aoyama, die sagen sich jetzt halt, ja, also was jetzt da irgendwie so ein einzelner, die haben halt nichts mehr zu beweisen. Die sind halt die Besten, die Größten und so in der Industrie und die haben ihr Feedback von der Redaktion und von ihren Redakteuren, mit denen sie dann immer wöchentlich da sitzen und die Entwürfe durchgehen und so. Und dann irgendwie was befreundete Mangaka noch sagen. Und ich glaube, da sind die dann gefestigt genug, um nicht irgendwie, wenn sie mal einen random Kommentar auf Twitter zu sehen, dass sie dann sich irgendwie in eine Sinneskrise stürzen oder so. Und dann hatten wir in der spoilerfreien Zone noch eine Kollaboration von Tamagotchi und Detektiv Conan, wo auch Leute in den Kommentaren geschrieben haben, was, Tamagotchi gibt's noch? Ja, ja, es hat nie aufgehört. Tamagotchi, Bandai Namco, sagt sich, ja, das machen wir immer weiter, es ist toll. Es gibt dann zum Launch der neuesten Generation, den Tamagotchi Nano Colorful, gibt es 2 Detektiv Conan Modelle. Eins, was eher aussieht wie im Stil von Conan und eins im Stil von Kaito Kid. Passt natürlich zum aktuellen Anlass. Und da soll es 22 Charaktere geben, unter anderem Conan, Kaito Kid, Detective Boys und so weiter, die man da in seinem Tamagotchi hochziehen kann und dann kann man all die tollen Sachen machen, die man mit so einem Tamagotchi machen kann. Das meiste, was ich an Tamagotchi-Erfahrung habe, ist an dem Minispiel, was eine Parodie davon war, aus Danganronpa 2. Also ich habe keine Ahnung von Tamagotchi, aber sie sind immer noch da, sie waren mal ein großer Hype und ja, man zieht die Leute groß. Also wer da irgendwie Interesse hat, kann das in Japan für 5.500 Yen sich kaufen. Und irgendwie kriegt man das bestimmt auch hier nach Deutschland und es wird nicht so komplex sein, dass man das, kann man bestimmt auch ohne Japanischkenntnisse sich irgendwie erschließen, was man machen soll, aber ja, für uns in Deutschland natürlich immer so ein bisschen aber ja, Tamagotchi und Detektiv Conan, eine weitere Kollaboration in der ganzen Ära aktuell der Cross-Promotion, dann hier auch jetzt mit Tamagotchi.
Also ich bin tatsächlich aus der Generation. Ich habe Tamagotchi gespielt. Ich weiß noch, wie ich immer das Datum geändert habe, damit der, glaube ich, Geburtstag hat oder sowas in der Richtung. Oder damit der schneller schlüpft. Irgendwie sowas in der Richtung. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Ich hatte so ein Ding. Und ich glaube, wenn ich jetzt doch irgendwie in Japan wäre und es nicht zu teuer wäre, oder sich das hier rüber zu holen, ich weiß es nicht. Ich finde es schon cool, die Idee eigentlich. Und das Spielprinzip ist halt relativ simpel, aber die Dinger sind halt so knuffig mit diesen ganzen Symbolen da drauf. Die sind schon hübsch. Also so eins zu haben, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hätte dann doch einen Konnen lieber als ein Kit. Schon knuffig.
Die süßen Kleinen. Also, boah. Ich finde den Preis natürlich stattlich. Sagen wir mal. Ja, der ist stattlich. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, in D-Mark-Zeiten war der erste Tamagotchi, den ich da hatte, der war auch nicht gerade günstig. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie teuer der war, keine Ahnung. Ich glaube, meine Mutter kann mir das auch nicht mehr sagen, wie teuer der war. Aber wenn ich den jetzt, ja, wie du gerade gesagt hast, ja, wenn ich den jetzt vor mir hätte. Und der ist nicht ganz so teuer. Ja, ich glaube, ich käme in Versuchung. Aber jetzt da, boah, wie teuer ist das? 37, 35 €? Ja, nicht wahr? Umgerechnet. Ich bin ein großer Konnen-Fan, aber irgendwo ist dann doch eine Linie, wo ich so sage, ja, okay, Tamagotchi muss jetzt nicht sein. Wenn den jemand hat, dann würde ich den super gerne natürlich einmal, gib mal her, ja. Dann möchte ich den mal füttern, einmal gucken, wie der aussieht. Und, oh, gestorben, ja, kein Problem, nochmal neu. Aber ich glaube, jetzt so für mich speziell tatsächlich, es sei denn, den schenkt mir jemand. Nee, eher nicht. Tatsächlich. Ich glaube, ich bin da schon drüber hinaus einfach. Ja, so. Ich wundere mich sowieso, dass es noch so welche gibt heutzutage, so durch das Internet und die ganzen Apps, die es aus den Handys gibt, ja. Ich bin echt verwundert, dass es noch so kleine, süße Taschenspieler gibt mit so kleinen Knöpfchen. Ich dachte, sowas ist total nicht mehr in, aber gibt es noch, finde ich süß. Und kann ich voll verstehen, wenn der Con-Fan sagt, das muss ich haben. Das verstehe ich volle Kanne. Ich muss ja auch gewisse Sachen haben, wo andere Con-Fans sagen, brauche ich nicht. Plüschis. Hust. Aber die sind echt, echt süß. Aber nicht meins.
Und dann sind wir angelangt bei den Anime-Episoden in Japan. Da hatten wir zuerst also wir haben diesen Monat drei einteilige Filler-Folgen. Als erstes die Episode 1119, Klassentreffen für nur vier Personen. Und zu der Episode erzähle ich jetzt nochmal etwas. Ja, dieses besagte Klassentreffen für nur vier Personen findet gleich am Anfang statt, mit drei Männern und einer Frau. Und der Besitzer eines Hostclubs, Sunset, verkündet dann, dass er die weibliche Person einen Antrag gemacht hat und sie heiraten wird. Was die anderen Männer zunächst scheinbar freut, aber dann doch ziemlich verärgert. Einen Monat später kommt eben jener Betreiber dann zu Kogoro und sagt, es sind merkwürdige Dinge passiert. Auf mich wurden Anschläge mit Drohnen verübt. Da irgendjemand hat es auf mich abgesehen. Ich will, dass sie mein Bodyguard sind und ermitteln. Und kommen Sie doch bitte morgen zu mir da und dann sage ich Ihnen Details. Also kommen Con und Kogoro da einen Tag später hin, aber besagter Mann liegt ermordet in seinem Pool, tot. Die Polizei wird gerufen und auch seine drei ehemaligen Klassenkameraden bzw. Schulkameraden. Die Frau hostet ein Shoppingprogramm. Der eine Mann ist ein Anwalt und war gerade vor Gericht und der andere Mann ist Arzt. Und war gerade in einer OP, aber beide Männer sind auch beteiligt an dem Club. Also irgendwie scheinen sie da alle drin zu hängen, aber sie hatten ja scheinbar ein gutes Verhältnis zu diesem Mann. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. In der Vergangenheit gab es einen Vorfall, bei dem das Geld aus dem von dem Student Council quasi, also was man ja aus Anime und Manga relativ häufig kennt. Die Frau war Präsidentin und der Anwalt und der Arzt waren Schriftführer und Kassenwart. So, und der Clubbetreiber war damals der Anführer einer Delinquentenbande, die da irgendwie immer für Unruhe gesorgt haben, und er hat diesen Diebstahl auf sich genommen, womit das dann irgendwie nicht negativ auf den Student Council gefallen ist. Doch es stellt sich so durch die Erinnerung der Leute raus, damals, er hat dass die beiden Männer, der Arzt und der Anwalt, die haben das eigentlich gestohlen, auf seinen Vorschlag hin, um die Präsidentin zu beeindrucken, der Student Council. Aber das hat irgendwie nicht geklappt und dann konnte er sie erpressen. Und sie sind jetzt ihm immer noch da schuldig und hängen damit drin und waren irgendwie bei ihm verhaftet. Also alles mysteriös. Con findet dann im Pool noch Gras im Abfluss und sieht dann, ach, der ist gar nicht im Pool gestorben, sondern ist da irgendwie aus dem Fluss scheinbar irgendwie gekrochen. Und da auf der nahegelegenen Brücke gibt es Kratzspuren, also was ist da irgendwie passiert. Ja, und dann hat Con das auch eigentlich schon durchschaut und alle irgendwie nötigen Hinweise sind alle diesmal fast komplett offscreen. Also da, als Con dann, also so viele Infos kamen diesmal rein, nachdem Con Koro schon schlafen gelegt hat, das war irgendwie ganz, ganz wild. Also das Ende vom Lied ist dann, die beiden Männer haben ihn in den Fluss gestoßen, aber da ist er nicht gestorben, sondern er wurde dann später noch von der Frau erschlagen. Also sind sie, hängen sie da alle irgendwie mit drin. Und ja, ihre Alibis war einfach, ja, Takagi hat offscreen recherchiert, die hatten gar keine Alibis in Wahrheit, haben alle gelogen, war irgendwie doch nicht so. Und beziehungsweise das mit dem, die beiden Männer, das hat sich dadurch ergeben, dass sie ihn ja nur in den Fluss gestoßen haben und er dann später gestorben ist, da waren sie dann schon wieder weg. Was aber eigentlich auch nicht so lange her sein kann, also so viel, wie viel Zeit die hatten, in den OP und vor Gericht zu kommen, ist dann irgendwie auch komisch und die Frau hat gelogen, ja. Und das alles offscreen und ja, das, also
toller
damit
Fehler.
Ist der Fall dann abgeschlossen, sie werden alle verhaftet. Ne? Und das, ja. Das war's dann schon wieder. Und ich fand, also ich muss sagen, also ich fand das ganz wild, wie viel hier offscreen einfach irgendwas passiert ist und wo es dann hieß, so, ja, er kann es damals nicht gewesen sein, weil ihr wart ja damals auf ein Date. Und es ist so, ach, okay, Con, woher weißt du das jetzt? Also wie, das konnte man sich auch nicht irgendwie erschließen, sondern einfach geraten? Oder ja, also das war diese ganze Auflösung, wo die alle Infos herkommen. Ich dachte, da habe ich irgendwie die Hälfte, ja, eine halbe Episode verpasst vorher. Wo kommt das denn jetzt alles her?
Ja, vor allem, weil es ja auch noch nicht mehr spannend war. Man wusste ja, ohne diese ganzen Hinweise, den ganzen Käse, trotzdem schon gefühlt zu Beginn, wie es abgelaufen ist. Man wusste, okay, die beiden Männer sind irgendwie schon drin verwickelt, aber wahrscheinlich umgebracht hat es die Frau. Das war so simpel von der ganzen Darstellung, schon zu Beginn. Ich, also weiß ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Und die Folge, ich habe echt gedacht, ich so, oh, jetzt noch zwei Fehlerfolgen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. So, keine Ahnung, ich fand die so schlecht. Die war so, und auch mit diesem komischen Lachen am Ende und wie sie dann da diese elendig langen Treppen runterlaufen und hochlaufen. Und ich weiß nicht. Also, auf die Folge hätte ich verzichten können.
Würde es dich überraschen, wenn ich dir sage, dass hier wieder Yoshio Urasawa das Drehbuch geschrieben hat?
Ja, das überrascht mich nicht, weil da immer so zwischendrin so komische Elemente waren, die so abstrus und abstrakt gewirkt haben, so wie diese Tanzszene zu Beginn. Weißt du?
Hm.
Die war, das, ja, war so. So,
das
Klassiker.
Macht er immer irgendwie gerne, ne?
Ja.
Mit klassischer Musik und dann tanzen Leute, das macht er ja wirklich gern. Aber so insgesamt haben auch einige Fans, und das fand ich auch, so insgesamt, es war nicht dieser typische,
nee,
Urasawa.
Weil es war ja ein normaler
Blödsinn,
Fall,
so eine,
weißt du?
Ja. Also. Es hat viel mehr gewirkt wie so ein normaler schlechter Fall, aber mit so ein paar seiner Elemente reingestreut. Also irgendwie hält er sich schon scheinbar zurück. Aber es ist trotzdem schlecht und dann ist halt, gibt es halt noch absurde Szenen, die nichts beitragen. Und
ja.
Ja, und das ist dann alles ein Gemisch, was, wo man sagen kann, also das war, nee, also das war irgendwie gar nichts.
Das braucht man irgendwie gar nicht. Also dann will ich lieber die ganzen Comedy-Faktoren wieder zurück mit dem Gürteltier, wo die Männer in Weiß auftauchen. Dann will ich es ganz abstrus. Gerne dann lieber sowas, als dieses, wir versuchen es jetzt richtig und es ist einfach nur hingemurkst ohne Ende. Weil das war ja, also, das, keine Ahnung, da hat es auch keinen Spaß, also mir hat es persönlich wirklich keinen Spaß gemacht, die Episode zu gucken. Ich war wirklich gelangweilt, keine Ahnung, und am Ende auch nur so, hä, ja, okay, nee, warum und nein, irgendwie so. Also wirklich, das, keine Ahnung, kann man keinem empfehlen, von daher, wir haben sie für euch geschaut. Ihr müsst sie nie zwingen gucken.
Naja, dann hoffen wir mal, die nächste Filler-Episode ist dann hoffentlich besser. Episode 1120, das Geheimnis des verlorenen Schatzes, ist am 13. April, ein Tag nach dem Film, das übliche Tie-In. Und zu dieser Episode erzählt uns jetzt Wiebke noch mal etwas.
Ja, also, erstmal wieder mit den Nerven runterkommen nach der vorherigen Fillerfolge. In diesem Fall oder in dieser Episode geht es vor allem um Töpferei, also um Pottery. Und wir begleiten Sonoko und Connen, die zu einem Pottery-Meister quasi gehen, wo sie etwas für unseren allzeit beliebten Yorikichi vorbeibringen sollen. Und im Endeffekt kommt ihnen dann dieser Meister entgegen, der hat eine Katze auf dem Arm. Man kriegt so ein bisschen die Umstände mit. Er beendet seine Meistertätigkeit, hat 3 Lehrlinge und ist gerade dabei, den Umzug quasi zu bewältigen. Und was dann auffällt oder was dann passiert ist, dass beim Betreten des Raums der Meister das Fenster öffnet. In diesem Raum stehen die ganzen getöpferten Waren und dabei löst sich ein Tennisball, der dann auf dem Boden rumspringt und die Katze, die immer noch im Arm des Meisters ist, springt den Ball hinterher und stößt dabei gegen den Tisch und dieser Topf fällt runter. Dieser Topf wird aber gerettet von Sonoko und Connen und dabei stellen sie fest, dass er aber eigentlich schon kaputt ist. Sprich, diese ganze inszenierte Aktion, dass die Katze dann gegen den Tisch stößt, ist halt inszeniert da und soll das vertuschen, dass der Topf eigentlich schon vorher kaputt ist. Natürlich, unsere 3 Lehrlinge stehen im Verdacht und das Ganze wird dann Stück für Stück aufgeklärt. Ich fand persönlich, dass diese Aufklärung Stück für Stück mit den verschiedenen Beweggründen, die die Lehrlinge haben, wie sie mit dem quasi mit der Beendigung der Arbeitstätigkeit des Meisters umgehen und wie sie dadurch irgendwie in irgendeiner Art und Weise quasi motiviert sind oder halt auch nicht, diesen Topf oder diese Vase umzustoßen. Das wird halt Stück für Stück aufgeklärt. Ich fand eigentlich in einer sehr schönen Art und Weise, sodass man immer wieder mitraten konnte und immer wieder auf dem neuesten Stand war. Und schlussendlich haben wir tatsächlich ein sehr schönes Ende, wie ich fand, und auch einen sehr gelungenen Abschluss von der Episode. Die Episode ist natürlich kein Mordfall und es passiert auch nicht wirklich irgendwie was Hochdramatisches. Es geht halt nur ein Topf kaputt im Endeffekt, was dann dem Meister so ein bisschen vor das Problem steht, dass es schon Käufer für den Topf gibt und so weiter und so fort. Aber abgesehen davon ist natürlich niemand groß zu Schaden gekommen, was die Episode etwas leichter macht. Ich persönlich fand sie aber sehr gut. Ich konnte dem Ganzen relativ simpel folgen, habe mitraten können. Und das sind ja immer so Faktoren, die bei solchen Episoden durchaus wichtig sind, dass alles verständlich ist, dass man ein bisschen mitraten kann und dass man am Ende auch irgendwie, keine Ahnung, nicht mit so einem schweren oder so einem irritierten Gefühl aus einer Folge geht. Das kann ja durchaus auch mal sein, aber in dem Fall geht man tatsächlich auch vielleicht mit einem Lächeln aus der Folge raus. Deswegen, mir hat die persönlich sehr viel Spaß gemacht, gerade nach der Folge davor anzuschauen. Wie war das bei dir, Lasse?
Ja, sie war schon besser. Ich fand es ein bisschen komisch am Ende, dass die ersten beiden Lehrlinge, die hatten ja, also der erste, der versucht zu vertuschen. Die zweite dachte, sie hätte irgendwie indirekt dafür gesorgt, aber es war nicht so. Dass die dritte dann so sagte, ja, ich könnte es wohl gewesen sein und das habe ich dann vielleicht unbewusst irgendwie gemacht, weil ich so sauer war, aber bei ihr, das fand ich dann irgendwie komisch, dass das noch irgendwie war, weil sie war es ja nicht. Also dann hätte sie da, dass sie ja nicht sagt, nee, ich war das aber nicht. Und dann kommt Con irgendwie, das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, aber ja. So insgesamt war es doch ein recht versöhnlicher Fall. Teilweise so ein bisschen, diese Umgebung war so ein bisschen langweilig. Also immer da in diesem einen Raum und dann davor. Und wie das jetzt alles mit dem Putzmittel da und so war, das war auch so ein bisschen, und der zeitliche Ablauf. Und halt hätte man die Vase dann wirklich nicht gehört. Und ich hätte noch gedacht, weil es ja am Ende dann mit der Katze, ich hätte gedacht, die hat sich irgendwie verletzt an der Vase und dass das dann noch irgendwie eine Rolle spielt. Aber nee, sie hat sich einfach am Fenster verletzt.
Ja, das stimmt, das hatte ich auch kurzzeitig gedacht, das stimmt. Ja.
Dass das noch irgendwie so ein Beweis wäre, sie hat sich da irgendwie verletzt, aber nee, war dann einfach random am Fenster. Aber ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Insgesamt war das eine total okaye Filler-Folge. Auch wenn man jetzt natürlich mit dem Film hat das jetzt nicht so viel zu tun. Also wir haben nicht mal irgendwie so mit Amuro, der macht Sandwiches und am Ende kriegt er noch einen Anruf von Wermut. Irgendwie nicht mal das haben wir bekommen, sondern irgendwie, Jirokichi hat was in Hokkaido gekauft und am Ende sagt Sonoko, Kunst verstehe ich ja nicht so wirklich und dann ein Screenshot von Kaito Kid.
Ja.
Dann irgendwie vor dem Hakodate. Also es war Ja, letztes Jahr mit den Kameras mit Haibara hatten wir zumindest so diesen starken Moment mit Agatha. Und davor das Jahr mit dem Kürbis, Halloween-Kürbissen, kam mir zumindest Azusa ein bisschen vor. Also,
Ja,
Und
das
Zomoko
stimmt.
ist ja jetzt nicht unbedingt die relevanteste Figur im nächsten Film. Also als dieser Tie-In-Gedanke, das ist ja sowieso total merkwürdig. Seit sie das im Fernsehen machen und nicht mehr als Magic File, OVAs und so, ist das irgendwie alles. Diese Tie-In-Sachen, wo es dann am Anfang oder am Ende vielleicht mal so einen Satz gibt, was das irgendwie mit dem Film verbindet, das ist halt immer so ein bisschen quatschig, aber wenn man das mal so, das sollte man einfach außen vor lassen, sollte man einfach ignorieren und sich nur auf die Folge konzentrieren und dann war das einfach ein okayer Filler, den man ganz gut gucken konnte.
Ja, ich fand Sonoko und Kons Interaktion tatsächlich gar nicht so schlecht gelöst. Also diese eine Szene, wo er sagt, da müssen wir mal über diesen Zeitschienen, über die Zeitschienen überlegen. Haben wir nicht alle Informationen und so? Ich fand es halt, also wie gesagt, es ist immer auf Filler-Niveau, ne? Aber trotzdem, das war halt ganz nett. Man hat ein bisschen was zum Schmunzeln gehabt. Du hast recht, die Umgebung war ein bisschen lame. Ja, man kann nicht immer alles haben.
Für Filler Maßstäbe auch mal ein bisschen sich mal so die Schlussfolgerung so zu inszenieren, dann das machen sie ja auch häufig nicht so. Also da
Genau,
hatten
das
sie
ist meistens
zumindest da,
plump, ne? Ja.
ja, genau, und dann dieses mit dieser Gedankenwelt dann quasi so ein bisschen mäßig, das dann mal wieder so zu inszenieren, ist mir auch aufgefallen. Ach, da saß scheinbar in der Folge mal jemand dran, der sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, um das so einzubauen. Und dann haben wir noch eine Filler-Episode, Episode 1121, das gefährliche Melonenfeld. Und dazu erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Kokoro wird von einem Melonenfarmer angeheuert, denn es gibt bei ihm auf dem Feld scheinbar einen Dieb, der dafür Unruhe sorgt. Und es stellt sich raus, es gibt auch drei Verdächtige, nämlich verschiedene Tiere, Wildschweine oder Waschbären oder Rehe. Und Kogoro ist erst so, das finde ich aber gar nicht so toll, dass ich hier jetzt mich um Tiere kümmern soll. Aber naja, es gibt dann auch noch drei andere Farmer, die da auch Melonen farmen. Aber der Kogoro angeheuert hat, der ist der Beste in der Gegend. Und es begibt sich dann tatsächlich, dass es ein Waschbär ist, der da irgendwie in dem Melonengewächshaus sein Unwesen treibt. Und sie versuchen dann, den einzufangen und können ihn zumindest vertreiben. Aber dann, als sie damit fertig sind, wurde einer der anderen Farmer scheinbar angegriffen. Eine Melone wurde ihm im Kopf gehauen und er ist bewusstlos, aber nicht tot. Also kann er ins Krankenhaus gebracht werden, alles gut. Aber irgendwie wurde er scheinbar angegriffen. Also müssen wir erstmal alle Farmer irgendwie befragen und auf den Kameras ist nichts zu sehen. Und keiner hatte so wirklich ein Motiv. Einer hat sich halt Geld von ihm geliehen, aber sagt halt, ja, deswegen habe ich mir doch kein Ding über den Kopf, was soll das denn und so. Ja, und dann stellt sich irgendwie raus, die Kameras bringen gar nichts, also die haben irgendwie nichts aufgenommen. Und das, was sie dann aber aufgenommen haben, da ist Con dann plötzlich so, was ist das denn hier? Da raschelt so ein Busch. Und dann, als sie noch einen Melonsnack essen, kommt ihm noch ein Geistesblitz durch was Kogoro sagt mit Tieren und guckt dann noch und findet noch drei, vier Hinweise plötzlich, die Polizei alle übersehen haben. Und kommt dann auch relativ schnell auf die Lösung, denn es war keiner. Es war mal wieder schon wieder ein Tier. Denn der angegriffene Farmer, er war zuerst da, aber ist nicht so erfolgreich wie der Farmer, der Kogoro angeheuert hat, der später kam. Und deswegen wollte er das sabotieren, indem er da erst die ganze Zeit Waschbären reingelassen hat und da irgendwie Elektrozäune zerschneidet. Und diesmal war der Waschbär eine Ablenkung, denn diesmal wollte er ein Wildschwein reinschmuggeln in das andere, während sie mit dem Waschbären abgelenkt sind. Aber das Wildschwein, weil er das ausgehungert hat vorher, damit es ganz viele Melonen frisst, war das Wildschwein nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen und hat ihn halt umgerannt und ist geflohen. Und dadurch ist er hingefallen, auf die Melone raufgefallen. Und ja, das steckt hinter dem Fall. Und die anderen Farmer sind ja auch nicht böse und sagen, ach, wenn er jetzt irgendwie dachte, das, dann müssen wir ihn halt jetzt irgendwie dazu motivieren, besser zu werden und das irgendwie hinkriegen zusammen. Und wir sind doch hier irgendwie eine Gruppe und halten zusammen. Und da gibt es dann kein Problem. Aber am Ende gibt es noch ganz random so, weil mal zwischendurch mal ein schwarzer Van vorbeigefahren ist und an einer Ecke hing Tape, was im Dunkeln leuchtet, wo sich dann rausstellt, es gab hier auch noch eine Diebesbande, die das auch noch klauen wollte. Und ja, die werden am Ende in einer Minute noch auch noch kurz überführt, was vorher irgendwie fast keine Rolle gespielt hat, aber ja. Und ja, das war dann die Folge. Und es gibt dann am Ende den lustigen Shot, wo dann die drei wütenden Farmer, scheinbar erlaubt die Polizei ihnen, dass die Diebe einfach verprügeln dürfen. Und dann gibt es am Ende den lustigen Shot, dass wie die dann wütend vor denen stehen und dann quasi übergeblendet werden, dass die drei Farmer wie so drei wütende Tiere sind, also wie so ein wütender Waschbären, ein Hirsch, Reh und ein Wildschwein. Ja, das war halt der Sinn davon. Also jetzt dieses ganz weird am Ende, mal ausgeklammert, auch das davor war also auch wieder eine nette Idee, dass es halt ne, keiner von denen war und so, wie in der vorherigen Episode. Komisch, dass es jetzt zwei Episoden hintereinander ist. Aber dieses Ganze mit, ja, da war das Wildschwein und das ist dann über ein Loch hinten entkommen, aber scheinbar so durch diese einzelnen Büsche dann durch, dass es zu keinem Zeitpunkt auf der Kamera zu sehen war. Weil wir haben ja dieses Kamerabild gesehen und wie das da geraschelt hat und dann da echt das Wildschwein war gar nicht zu sehen, wirklich. Also das erscheint mir irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, also das war halt, die Beweise waren dann in der Form halt so, naja, aber eigentlich eine ganz nette Idee, dass das, der Täter war keiner und das war halt ein Unfall mit dem Dings und sind ihm auch nicht böse, aber deutlich schwächer alles umgesetzt, fand ich, als noch in der letzten Episode.
Ja, das würde ich auch unterschreiben. Es hat ein bisschen was von Feelgood, was wir momentan gekriegt haben mit den Fillern. Das habe ich dann auch am Ende gedacht. Ich so, ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, das Gefühl, mit dem ich aus den beiden Fillern rausgehe, weil es ja eigentlich ganz, sagen wir mal, so ein bisschen holsame Episoden sind eigentlich so in der, wie sie dann ausgehen. Und das ist nicht dieses typische Tragische, wie wir das schon mal hatten, dass eigentlich der Mord total sinnlos gewesen ist oder solche Geschichten. Das hatten wir jetzt diesmal gar nicht. Und ich muss sagen, gefällt mir auch, brauche ich jetzt nicht nur durchgehen, das wäre sonst auch langweilig, weil das brauche ich, also keine Ahnung, dann rechnet man ja auch irgendwann mit solchen Sachen. Deswegen finde ich es halt auch ein bisschen schade, dass solche doch ähnlich strukturierten Episoden dann so kurz hintereinander sind. Zur eigentlichen Episode mal, ohne das im Gesamtkontext zu sehen, ich fand, also ich musste an ein paar Stellen echt schmunzeln, als sie da diesen blöden Waschbär durch dieses diesen Melonentreibhaus-Dings da gejagt haben. Also es war schon witzig, mit den Geräuschen dabei. Das fand ich mal ganz, da konnte ich auf jeden Fall gut lachen. Und auch diese Anfangsszene, wo sie waren so, also Melonen sind ja auch lecker und so. Und halt auch die Endszene, die es da wieder mit rankommen gibt. Oh, Fisch, das ist eine gute Idee. Und solche Sachen. Also es ist ja immer ganz nett. Da hat man auch was zu schmunzeln. Und ich fand die Interaktion jetzt ran, Kogoro, Conan jetzt auch nicht schlecht gelöst für eine Fillerfolge. Weil manchmal passieren halt auch so komplett plumpe Sachen, so komplett abstruse Sachen. Oder halt auch einfach, wird überhaupt nicht auf die Charaktere eingegangen. Das ist in der Episode geschehen. Dass das Ganze dann am Ende so ein bisschen ad absurdum geführt wurde, ja, muss man nicht machen, weil ich fand das auch unnötig. So, das eine Auto. Und die Phosphorstreifen, die wir ja gar nicht erkennen konnten, weil es doch nicht dunkel war. Wie hätte ich das jetzt als Zuschauer erkennen sollen, dass das so phosphorisierende Streifen sind? Und woher weiß ich, dass man das macht als Räuber? Ne, solche Geschichten halt. Aber abgesehen von der Geschichte war es eine ganz nette Episode. Ein bisschen konstruiert hat es alles gewirkt. Aber nichtsdestotrotz, ach, mir ist sowas immer am Ende lieber als dann so eine Folge, in der zwar jemand stirbt, aber in der alles schlecht geschrieben ist, wie halt dieses Klassentreffen für vier Personen. Also dann habe ich lieber sowas, ein bisschen seichtere Unterhaltung ohne Mord, als dann das andere, wenn ich ehrlich bin. Also von daher, mich hat die Folge auch zufriedengestellt.
Und wie gesagt, wir klammern einfach mal dieses ganze Ende da mit der Räuberbande, das klammern wir einfach mal aus, weil das war so random noch irgendwie reingeschoben. Ich weiß echt nicht, was das sollte.
Aber ich weiß auch nicht, ob die dann gesagt haben, hey, wir sind irgendwie nur auf 18 Minuten, wir brauchen noch was für 3 Minuten. Macht noch mal was Übertriebenes, das ist noch nicht übertrieben genug. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Sie wollten halt noch mal dieses Gag bringen, dass die halt so wie die drei wütenden Tiere da sind, weil die Namen Inose ist das Wort für Wildschwein ist mit drin, Kumagai, Kuma ist Bär. Chicago, Shika ist Reh und so, also das ist ja schon alles anspielungsmäßig, aber
das hätten sie ja dann auch subtiler machen können in der Befragung, weißt du, so dass du so ein bisschen die Charaktereigenschaften so ein bisschen durchdrückst bei denen, dann in diesen Einzelbefragungen, wo sie von Befragung zu Befragung gehopft sind, da hätte man das einbauen können und dann hätte man irgendwie, keine Ahnung, noch so eine nicht so übertriebene Szene am Ende haben können, wo man das dann nochmal so in der Konstellation so zusammen alle drei sieht oder so, ja, aber die Idee verstehe ich.
Und vor allem wäre halt das Ding gewesen, ich hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr verstehen können, wenn das so gesagt wäre, ja, der Elektrozaun und so und die Vogelscheuchen, dass das zerstört wurde und so, dass das irgendwie die Liebesbande war, um das irgendwie halt mit dem Elektrozaun was irgendwie zu erleichtern. Aber nee, das war ja der.
Ja, ja, genau, das war alles er.
Weil, mit den Tieren, also außer dass der Van da halt gefahren ist und dieses eine Tape hat halt nichts irgendwie auf die Diebe vorher gedeutet.
Ja, gar nichts.
War also keine Ahnung, was das sollte. Also,
ja, vor allem war das ja dann auch nur ein glücklicher Zufall. Weißt du, wenn Con dann an dem Tag nicht da gewesen wäre, dann wäre es schade gewesen. Offensichtlich gab es ja vorher keine von diesen großen Diebstählen in dem Maßstab, weil es ging ja immer nur um Zerstörung. Deswegen, also das muss ja akuter Zufall gewesen sein, dass sich die Liebesbande genau an dem Tag gedacht hat, heute machen wir es.
Aber wie gesagt, das war auch so klein am Ende, das können
wir auch ausklammern. Genau.
Ja, ansonsten. Dann haben wir jetzt, wenn ihr diese Folge am Sonntag hört, kam gestern die neueste Folge, die wir heute natürlich noch nicht besprechen können, weil wir kennen sie noch nicht. Observation 3. Yay. Noch eine Füllerreihe, die einen dritten Teil bekommt, weil dieses total spannende Observationssetting ist halt, musste man unbedingt noch ein drittes Mal machen, keine Ahnung. Also, das ist jetzt auch nicht gerade die kreativste Füllerreihe, aber naja, sie hat jetzt einen dritten Teil. Es gibt, also von den bisherigen Füllereien, es gab fast, bisher hat noch keine wirklich mehr als drei Teile bekommen. Ganz früher dieses Kampf im Gericht mit Eri, das hat mal vier Teile bekommen. Und irgendwie die Mystery-Touren sind ja auch Füllereien in dem Sinne, das ist auch mehr als vier Teile, aber von diesen modernen Sachen, also so die alte Buchhandlung und Ayumis Tagebuch und Mitsuhikos Notizen und sowas bisher, ja, noch nicht mehr als drei Teile. Ist Observation etwa der, wo es das erste Mal einen vierten Teil gibt bei diesen neuen Dingern? Also keine Ahnung, ich weiß echt nicht, was das alles soll, aber vielleicht wird es ja doch eine gute Folge und das können wir ja nächsten Monat besprechen, keine Ahnung, und dann die restlichen Folgen, die nächsten Monat kommen, müssen wir mal schauen. Vielleicht mal wieder eine Manga-Episode. Also wir hatten ja jetzt mal wieder einen größeren Filler-Block, aber vielleicht gibt es jetzt mal wieder eine Manga-Episode, wer weiß. Das müssen wir dann schauen und besprechen wir dann im nächsten Monat. Und damit sind wir nämlich auch schon angekommen am Ende dieses Concast-News-Podcasts. Ich verweise jetzt nochmal gerne auf unsere Projektseiten, connews.org, da findet ihr alle News rund um Detective Conan, Yaiba, Magic Hide und Gosho Aoyama. Conwiki.org, da könnt ihr alles, vieles rund um Detective Conan und alles weitere nachlesen, auch selber Wissen beitragen oder euch zum Beispiel die Liste der Movie Comics Editions angucken, wenn ihr wissen wollt, ob euer Film schon adaptiert wurde. Con Forum, da könnt ihr mit anderen Leuten diskutieren, wenn ihr lieber chatten wollt, dann schaut doch gerne in unserem Discord-Server vorbei. connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Da findet in diesem Monat, er ist jetzt schon angefangen, aber wenn ihr den Podcast hier noch im Mai hört, dann läuft er noch, der aktuelle Charakter-Contest statt. Dieses Jahr der Charakter-Contest Cross auf Discord und auf unserem Instagram-Account. Also wenn ihr da mitmachen wollt, joint doch gerne unserem Discord-Server oder guckt vorbei auf unserem Instagram-Kanal instagram.com/connews. Und sonst auf weiteren Social-Media-Seiten youtube.com/connews, facebook.com/connews und wir sind auch zu finden auf Twitter, Blue Sky und Mastodon, jeweils unter dem @connews, dann findet ihr uns. Unterstützen geht über unser Patreon, über Einkäufe auf den Amazon-Affiliate-Link oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Also hat mich sehr gefreut, dass ich mitmachen durfte. War sehr interessant. Vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen in nächster Zeit. Würde mich sehr darüber freuen. Und auch gerne wieder dazu meinen Senf dazugeben. Das mache ich nämlich sehr gerne, denn es gibt ja nichts Schöneres, als über Con zu quatschen.
Bis zum nächsten Podcast.